Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Der mich nach meiner Prüfung gefragt hat, wie kurz der mein Rock war, weil ich eine Eins bekommen habe, das bleibt einem schon in Erinnerung. Ja? Dieses leichte Belächeltwerden auch in der IT-Branche, und ich war ja sehr jung, ich habe mein Studium mit 21 abgeschlossen.
Zu Gast ist Magistra Martina Sennebogen. Die Kärntnerin ist Vorstandsvorsitzende, Managing Director und Geschäftsführerin eines großen österreichischen und international wirkenden Beratungsunternehmens. Mit ihrer Expertise und langjährigen Erfahrung zählt sie zu den wichtigsten Wegbereiterinnen der heimischen IT-Branche. Seit 3 Jahren steht sie an der Spitze von Capgemini Österreich. Sie arbeitet mit Leidenschaft und Überzeugung erfolgreich daran, die digitale Zukunft Österreichs aktiv mitzugestalten. Ja, liebe Frau Sennebogen, Sie sind eine der erfolgreichsten Managerinnen unseres Landes, sind international tätig. Wie kommt eine junge, engagierte Frau zu dieser Funktion als Managerin in der Beratungsszene?
War das jetzt eine sehr umfassende Frage. Ich glaube, also ohne jetzt meinen Lebenslauf ganz an, weil ich glaube, am Ende des Tages war es nie die Funktion, die ich wirklich angestrebt habe. Ich habe eigentlich meine gesamte Karriere über mir immer Aufgaben gesucht.
Ja.
Und wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass eine Aufgabe spannend ist und wo ich einen Beitrag auch leisten kann, dann habe ich mich dafür entschieden oder dafür eingesetzt, dass ich das machen kann. Und ähnlich ist es auch in der Funktion, die ich jetzt habe. Es war ein spannendes Angebot, eine spannende Aufgabe, genau.
Ja, und Sie kommen aus dem Marketing, nicht?
An sich bin ich eine studierte Controllerin.
Eine Controllerin,
Ganz wohl. Tatsächlich, ich habe Wirtschaft studiert mit ein bisschen trockenen Themen, Controlling.
Betriebswirtschaftslehre.
Betriebswirtschaft, angewandte Betriebswirtschaftslehre im wunderschönen Klagenfurt.
Ja.
Und habe an sich eben Controlling, internationales Management und den Schwerpunkt Volkswirtschaft gemacht, mit ein bisschen Wirtschaftsrecht dazu.
Mhm.
Und bin ins Marketing eher über, also ich habe da meinen ersten Job bei Hirschambeiner angefangen, im Produktmanagement, und habe im Marketing bzw. Werbeagentur während dem Studium ein Praktikum gemacht.
Mhm.
Und das war genauso eine dieser, dieser Aufgaben. Und irgendwann nach 2 Jahren bei Hirsch hat mich der damalige Geschäftsführer der McKenna angerufen und gesagt, du Martina, ich hätte eine offene Position. Das war damals das Account Management für einen großen IT-Kunden, bei dem ich später dann auch gearbeitet habe. Hast du nicht Lust, nach Wien zu kommen? Und da macht
Von Kärnten, genau.
Ja. Das klingt eigentlich ganz interessant und habe mich dann dazu entschlossen, dann doch nach Wien zu gehen, wie viele Kärntner ja schon während dem Studium. Ich bin dann erst 2 Jahre nach dem Studienabschluss nach Wien gezogen. Und so bin ich ins Marketing / in die Werbung gekommen. Wobei das damals als Account Manager oder später dann Etatdirektor ist es immer ein vertrieblicher Job. Das Produkt heißt halt Werbung.
Ja.
Aber eigentlich war es ein Vertriebsjob, muss ich ehrlicherweise sagen. Und genau.
Und Werbung jetzt im klassischen Sinn, dass man ein bestimmtes Produkt bewirbt oder ein Unternehmen bewirbt?
War alles dabei. Ja. Also ich habe zum damaligen Zeitpunkt, jetzt muss ich doch Unternehmensnamen nennen, aber ich habe von H&M über Kempinski, die Microsoft und Nestlé als Kunden gehabt. Und es war wahnsinnig spannend, das war bevor die Werbung so, ich sage immer, erst das Opfer oder erst der Digitalisierung wurde. Da gab es noch riesige Budgets und man ist durch die Welt geflogen und ich war damals Mitte 20 und das war natürlich alles wahnsinnig aufregend. Und je nachdem, also je nach Unternehmen war es unterschiedlich. Ich habe für Kempinski Hotels in Kroatien und Italien eröffnet. Ich habe für H&M klassische Plakatkampagnen gemacht. Wir haben mit der Microsoft viele, viele Launches gemacht. Unter anderem damals, ich kann mich erinnern, den Windows Vista Launch.
Aha.
Ich weiß nicht, ob sich das heute noch jemand, dass sich an dieses Betriebssystem erinnern kann.
Ein bisschen.
Genau, also es war eigentlich ziemlich quer durch.
Ja.
Und dann bin ich schwanger geworden das erste Mal. Also ich habe mittlerweile 3 Kinder und und bin dann so vor dieser Frage gestanden. Und damals war das alles, ist jetzt 17 Jahre her, noch nicht so mit Homeoffice und digitalem Arbeiten.
Ja, ja.
Und da stand ich schon so ein bisschen vor der Entscheidung, okay, machst du jetzt Teilzeit und Printkampagnen oder 5 Printanzeigen im Monat oder machst du was anderes? Und dann habe ich mich zur Selbstständigkeit entschieden. Mhm. Und zwar eher aus einem... Einerseits, weil ich schon gesehen habe, dass der Bedarf da ist, weil es immer wieder, auch bei großen Unternehmen natürlich damals schon, man glaubt immer, das ist ein bisschen ein Thema, sehr viel Arbeit mit zu wenig Personal mitunter gab und habe mich als Interimsmanager selbstständig gemacht.
Ja.
Und das war eigentlich eine sehr lehrreiche und auch durchaus erfolgreiche Zeit. Hatte damals auch unter anderem Microsoft als einer meiner Hauptkunden. Und bin sozusagen dadurch dann eigentlich in der IT gerutscht, weil irgendwie so nach 1,5 Jahren hat mich die damalige Geschäftsführerin gefragt, du, warum kommst du eigentlich nicht ganz zu uns?
Also die rollenden Karriereverläufe.
Genau, das hat sich ein bisschen so in Anführungsstrichen ergeben. Ich meine, ergeben, da bin ich jetzt durchaus realistisch. Mittlerweile tut sich selten was einfach so. Ich glaube durchaus, dass es auch mit Leistung und Ergebnissen zu tun hat. Aber so gesehen bin ich dann zu Microsoft gekommen und da war ich dann 11 Jahre, also mit diesem Teil, den ich selbstständig dort war, fast 12. Und so bin ich in die IT reingerutscht. Und wenn man irgendwie 12 Jahre in einer Branche arbeitet, also ich weiß nicht, als ich angefangen habe, waren wir bei Office und Windows. Wer System Center schreiben konnte, war ein echter Superstar. Bis als ich dann die Microsoft 2021 verlassen habe, also dann wirklich diese große Plattform mit allem, was man heute so kennt, an Themen inklusive künstliche Intelligenz natürlich. Ja.
Jetzt hat einer der bedeutendsten Wirtschaftsmanager Österreichs, ich sage jetzt keinen Namen, der hat mir einmal gesagt, wenn man bei mir im Unternehmen, und der hat eines der größten Unternehmen Österreichs, Karriere machen will, muss man im Vertrieb anfangen. Hat das sozusagen so Ihre Vertriebsfunktion, hat das eine positive Einflussnahme auf den weiteren Verlauf der Karriere genommen?
Ich würde sogar ein Stück früher ansetzen und das ist vielleicht, was tatsächlich mich sehr geprägt hat und das hat mir später auch im Vertrieb geholfen. Mhm. Ich habe mein Studium im Gastgewerbe finanziert oder mit dem Gastgewerbe finanziert. Und ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Schule, ja, weil es einfach ein Dienstleistungsberuf ist. Und Vertrieb kann man ja so oder so anlegen, genauso wie man auch eine Führungsrolle so oder so anlegen. Aber ich glaube, das Thema der Dienstleistung und den Kundenwunsch im Mittelpunkt zu stellen, ist ein Ansatz, den ich eigentlich, und das ist egal, ob der Kundenwunsch jetzt bitte, ich hätte gerne einen Kaffee ist oder ich brauche ein neues Betriebssystem bis hin zur Mitarbeiter.
Aber in der Gastronomie, da haben sie Knochenarbeit gemacht.
So ist es, ja.
Ja.
Und Vertrieb ist mitunter auch Knochenarbeit, wenn man so möchte. Hat natürlich auch gerade in einem großen Unternehmen und wir wissen, große Konzerne mit Quartalsabschlüssen und so, das prägt natürlich. Ja.
Mir hat einmal ein hoch angesehener Spitzenbeamter mit allen akademischen Graden und Abschlüssen gesagt, weil ich gefragt habe, wo er das meiste gelernt hat, hat er gesagt, das meiste hat er gelernt in seinen jüngeren Jahren als Aufgießer in der Pratersauna.
Ja.
Ja.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass er, wenn man dazwischen gelernt hat, dass man was arbeiten muss auf gut
gärtnerisch gesagt. Man muss die Menschen ein bisschen
Dann hilft das. Ja.
Ja. Naja, und jetzt sind Sie CEO eines der größten Beratungsunternehmen weltweit und für Österreich, aber nicht nur für Österreich, sondern glaube ich auch für einige osteuropäische Länder auch mitverantwortlich.
Also der CEO ist der Ayman Essert, das muss man
sagen. Ja.
Aber ich bin CEO, also Vorstandsvorsitzender von österreichischen
AG. Ja.
Und das ist Österreich, Rumänien, Slowakei, Serbien und interessanterweise auch Griechenland. Das liegt aber daran, dass die serbische Niederlassung eine Tochter in Griechenland hat.
Genau. Und was darf man sich vorstellen von einem so prominenten Beratungsunternehmen und Ihren Aufgaben?
Also vom Beratungsunternehmen selber, die Capgemini ist an sich geboren in der IT. Also wir sind über 40 Jahre alt und geboren in der IT-Implementierung. Und über die Zeit haben wir dann 3 weitere Säulen dazugefügt. Das eine ist die klassische Strategieberatung. Macht natürlich immer Sinn, wenn man was implementiert, dass es davor Strategie gibt. Wir betreiben die Systeme auch, also das klassische Thema Outsourcing, aber nicht nur IT-Outsourcing, auch so Themen wie Support Functions, also man sagt HR-Prozesse, Finanzprozesse, solche Dinge. Und was man über die letzten Jahre gesehen hat, ist, dass dadurch, dass die digitale Welt ja überall ist, ja, heute kann man sich ja kaum mehr was ohne Computersystem oder ohne IT vorstellen, ja, dass die physische Welt, also das klassische Engineering, wenn man jetzt an Automotive oder Flugzeugindustrie, Energieunternehmen denkt, immer mehr mit dieser digitalen verschmilzt. Und wir haben vor 7, 8 Jahren eine sehr große Akquisition getätigt, Altran war das damals, heute Capgemini Engineering, um in dem auch gerecht zu werden. Und das sind jetzt unsere 4 Säulen, also Strategieberatung, IT-Implementierung, Betrieb und Engineering.
Ja, aber jetzt ist ja so, dass die Dinge und die technischen Entwicklungen ja in einem unglaublichen Tempo passieren. Ja. Das heißt, Sie sind ja da wahrscheinlich auch ununterbrochen gefordert, sozusagen neue Technologien, neue Wege kennenzulernen.
Ja, also lebenslanges Lernen ist... Und ich glaube, da gibt es 2 Arten von Menschen, die das lieben und brauchen und die das als Bürde sehen. Ich gehöre eindeutig zum ersten Sachen Grund, warum ich gerne in einem großen Unternehmen arbeite. Einerseits weil der Zugang zu Lernmöglichkeiten, Bildungsplattformen, unfassbar viel Material für die persönliche oder auch fachliche Weiterbildung. Und das Zweite, es findet immer sich jemand, mit dem man darüber diskutieren kann und der gescheitert ist, wie man so sagt. Also das finde ich ist ja durchaus bereichernd, wenn man auch sich mit Menschen umgeben kann, die mehr zu einem gewissen Thema wissen und daran antizipieren. Und genau, aber es ist so, ja. Und es wird immer, es geht auch immer schneller und ich glaube, man muss das einfach als Chance begreifen. Gerade wenn man die Möglichkeit in so einem Unternehmen hat, weil es glaube ich auch genug, dass man beide Menschen gibt, die diesen Zugang zur Bildung nicht so haben oder eingeschränkter haben. Und ich sehe das schon als Privileg an. Ja,
ja. Nein, jetzt ist das Schlagwort unserer Zeit ist die künstliche Intelligenz. Das wird sie wahrscheinlich auch wieder.
Sie wird immer weggehen. Ja.
Wie kann man das einsetzen? Oder wie intensiv beschäftigen Sie sich mit diesen Entwicklungen? Die gehen ja unglaublich rasant über die Bühne.
Ja. Also ich glaube, die künstliche Intelligenz an sich ist ja jetzt kein Thema, das erst seit 2 Jahren besteht. Ja. Das ist seit 2 Jahren oder eigentlich seit 2023 sehr prominent, dadurch, dass es über Entwicklungen im Bereich ChatGPT und Generative AI sehr breitenwirksam geworden ist. Ich habe vor 7, 8 Jahren, damals war ich noch in der IT-Branche, also im Herstellerbereich, war das natürlich damals schon ein Thema, ja, und das ganze Thema Hologramme, künstliche Intelligenz. Und ich habe mich dann dazu entschieden, ein bisschen von außen drauf zu schauen und habe am MIT eine Ausbildung gemacht zum Thema künstliche Intelligenz und die Implikationen für Unternehmensstrategien. Und interessanterweise, wenn ich sehe, was wir heute mit den Unternehmen diskutieren, die Themen sind nicht so viel anders. Ja? Also es hat sich die Fragestellung eigentlich wenig weiterentwickelt. Die Technologie ist nur wahnsinnig vorangeschritten. Und auch das, dieses schnelle Voranschreiten, ist natürlich auch dem geschuldet, dass IT war vor 20 Jahren so ein bisschen ein Nerd-Thema. Ja? Da haben sich ein paar Programmierer und die sitzen irgendwo.
Ja.
Und wenn ein Thema aber dann so breitenwirksam wird, beschäftigen sich auch viele Querdisziplinen damit, ob das jetzt Physiker im Quantenbereich sind. Und je mehr unter Anführungsstrichen schlaue Leute dann da reinkommen, desto eher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass so große Durchbrüche passieren. Und das hat man natürlich jetzt bei der künstlichen Intelligenz gesehen und ich glaube, das wird auch in diesem Tempo oder nochmal beschleunigt voranschreiten.
Genau. Was sind denn die Fragen, die jetzt zum Beispiel ein mittleres oder größeres Unternehmen an Sie richten im Zusammenhang mit der KI?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es im Moment jetzt sehr stark das Thema Use Cases, also im Sinne von, was kann ich denn mit der künstlichen Intelligenz alles abbilden? Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, der aus meiner Sicht fast ein bisschen weniger gefragt wird und gleichzeitig aber eigentlich mindestens genauso wichtig ist immer, wie nehme ich denn meine Leute mit? Und zwar nicht nur die IT-Abteilung und nicht nur die 2, 3, die sich intensiver damit beschäftigen, sondern man hat dann, egal ob jetzt mittelständisch oder Großkonzern, ja, ich sage immer, der Mensch oder das menschliche Lernen ist kein Software-Update. Ja, das dauert normalerweise länger als ein Wochenende.
Ja.
Und dieses Frühzeitige, wirklich die Menschen mitzunehmen und ausprobieren zu lassen, ist nach wie vor, und das predige ich jetzt seit Jahren, ist der zweite große Aspekt. Und dann natürlich teilweise aus der Regulatorik kommend, aber weil es halt auch eine Eigenverantwortung des Unternehmens ist, das ganze Thema Governance. Also wie viel reguliere ich denn? Wie stelle ich sicher, dass verantwortungsvoll mit der Technologie umgegangen wird, bis hin zu dem ganzen Thema Bias hört man immer wieder.
Wird man die künstliche Intelligenz kontrollieren können?
Ich glaube, dass man etwas, was so breitenwirksam ist, schwer kontrollieren kann im Sinne von flächendeckend. Ja? Ich glaube, was wichtig ist, dass man die Use Cases oder die Anwendungsfälle in Unternehmen, dort, wo sie kritisch sind, sehr engmaschig kontrolliert oder auch gut Gas macht. Was man umgekehrt wahrscheinlich nicht machen wird können, aber aus meiner Sicht auch nicht sollte, es einzuschränken aus Angst. Ich hatte, wir haben in einem unserer Vorgespräche dazu gesprochen, ein ganz interessantes Erlebnis, und ich sage jetzt wieder die Schule und nicht welches meiner Kinder. Am Schulanfang ein interessantes Erlebnis beim Elternabend, als einer der Lehrkräfte, und in dem Fall war es tatsächlich die Führungskraft, wenn man so möchte, der Direktor dieser Schule, vor den Eltern in der ersten Klasse gesagt hat, Gymnasium wohlgemerkt, er findet ja, dass Kinder bis 14 kein Handy brauchen und auch gar keinen Zugriff darauf haben sollten.
Und große Diskussion im Moment.
Große Diskussion. Es hat aber auch natürlich, wenn man so eine Position hat, nehmen sich viele Eltern auch was davon mit. Ja. Umgekehrt, wenn ich sage, bei allem, was Bewegung wichtig ist und nicht falsch verstehen, ja, das ist, und man muss es limitieren und verantwortungsvoll damit umgehen und ihnen das auch erklären. Aber ich halte es für wahnsinnig schwierig, Kinder oder Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr vom eigentlich leichtesten Zugang zur Technologie fernzuhalten. Aus einer Angst heraus vielleicht, aus einem Unverständnis heraus. Anstatt zu sagen, okay, das gibt's, aber wir müssen den Kindern beibringen, wie sie damit umgehen.
Ja? Ja.
Und auch im Idealfall dann, und da komme ich wieder zur Verantwortung von Unternehmen in dem Bildungsbereich, die Eltern so gut wie möglich, oder und nicht nur Eltern, aber auch die Eltern, auch darauf vorzubereiten. Ja? Dass das, wir werden, wie gesagt, es wird nicht weggehen.
Aber die Vorstellung, dass Familien wo in einem Gasthaus sitzen, zu viert oder zu fünft und alle schauen aufs Handy und nebenbei wird gegessen und niemand redet miteinander, das ist sicher.
Bei der verantwortungsvollen Umgang, oder?
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube.
Das ist nicht Ihre Zielsetzung, das wollte ich noch herausarbeiten.
Absolut.
Ja.
Also nein, wir können auch, wenn ich sage, beim Essen kommt das Handy weg.
Es gibt analoge Phasen im Leben.
Genau. Allerdings ist es, auch da gibt es Unterschiede. Ja, meine Kinder dürfen beim Essen reden. Also ich finde, das ist einfach dieses Gespräch am Tisch. Aber es eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja.
Deswegen können sie trotzdem das Handy verwenden.
Ja.
Ich gestehe, das mittlerweile geflügelte Wort, früher war das die Mama, was ist das und das? Und mittlerweile, wenn ich was nicht weiß, sage ich, frag ChatGPT, Und dann aber umgekehrt die Frage und das Ergebnis natürlich dann zu diskutieren, zu sagen, ist das plausibel, was da rauskommt?
Naja, ChatGPT und so weiter, Sie haben den Bildungsbereich angesprochen, da werden wir auch weitestgehend umdenken müssen. Nicht? Also Prüfungsformen in Form von Referaten oder schriftlichen Arbeiten werden vielleicht dann Bedeutung verlieren. Ne?
Ich glaube nicht, dass die Prüfungsform die Bedeutung verliert. Ich glaube, die Bewertung muss sich ändern. Weil wenn ich heute einen Referat, und das ist ganz interessant, da wieder die Anekdote, weil ich gerade Referate von Norwegen mit meinem kleinen Sohn vorbereite. Ich glaube, der Zugang zum Wissen, also dass jemand heute ein Referat schreibt, sagen kann, ich kann was über Norwegen rausfinden. Und ich kann ChatGPT sagen, schreib mir ein Referat passend für die dritte Volksschule über Norwegen und das 3-4 Mal prompten und dann kriege ich einen tollen Text. Und die Bilder dann auch dazu. Aber die Beschäftigung mit diesem Referat, dass es ein Plakat macht, dass er sich damit beschäftigt, wie er es vorträgt, und dann sind wir dann eigentlich bei den Soft Skills, dass er sich hinstellen kann und dieses Referat dann auch tatsächlich vortragen, die Ideen hat, was er sonst noch damit machen könnte, ob er jetzt ein Quiz macht oder solche Dinge. Das bleibt ja.
Aber das Schöne muss, muss sozusagen in der Präsentation zeigen, dass er sich oder sie mit dem Thema beschäftigt.
Genau.
Hat.
Und ja. dass er es auch vortragen kann. Ja, ja. Weil freies Sprechen ist ja auch
also als die Kind. Abgabe, die klassische Abgabe eines schriftlichen Referats, genau. das wird.
Das, glaube ich, wird ja. jetzt nicht mehr das. Und das ist ja. es ja auch am Ende des
So wie ein berühmter Psychiater mal gesagt hat, hat im Supermarkt ein Gespräch zweier Mütter mitbekommen, die sozusagen, wo die eine zynisch irgendwie ein bisschen gesagt hat, du, ich habe in Geografie einen Zweier gekriegt und du einen Dreier, ne? Weil sie jeweils die Referate für die Kinder geschrieben haben, das wird wahrscheinlich Geschichte sein. Ja.
Also ich glaube grundsätzlich, dass dass die Eltern die Kinder ein bisschen mehr machen lassen sollten bei diesen Dingen. Ja. Und es einfach ausprobieren, weil wie gesagt, es wird später im kommt natürlich immer davon, welchen Beruf man dann landet, in der Pflegeberufe, alles, was sehr nah am Menschen ist, wird die künstliche Intelligenz nicht ersetzen, erleichtern im Idealfall. Ja. Und natürlich, wenn man jetzt künstliche Intelligenz im weitesten Sinne, denkt man Robotik. Ja? Also ja, natürlich, wenn schweres Heben in solchen Berufen vielleicht irgendwann mal durch humanoide Roboter, und jetzt werden sich manche fürchten, wenn ich das sage. Aber das kann man ja auch als wirkliche Chance und Erleichterung empfinden, wohingegen die Wärme einer menschlichen Hand, die man auflegt, so schnell niemand
ersetzt. Das wird nicht, genau. ist schon klar.
Und wenn ich es auf den Managementbereich übersehe, das Thema Empathie, zuhören zu können, Menschen mitzunehmen, das wird sich auch nicht so schnell.
Sie haben ja vorhin den Bildungsbereich angesprochen, Sie sind Top-Managerin, haben drei Kinder, die, wie ich im Vorgespräch gehört habe, extrem engagiert sind. Wenn Sie ein bisschen auf den Bildungsbereich schauen und Ihre berufliche Funktion da mit hineinnehmen in die Betrachtung, wie schaut es denn im Bildungsbereich aus, was die Leistungsfähigkeit junger Menschen betrifft oder die Lernbereitschaft in Richtung moderne Technologien? Sind wir fit? Also ist unser Bildungssystem fit für die Herausforderungen?
Das Bildungssystem würde ich nicht gleichsetzen mit der Lernbereitschaft der Schüler und Schülerinnen, weil ich glaube grundsätzlich, dass Kinder einen natürlichen Wissensdrang haben.
Ja. Der darf aber nicht verloren gehen in der Schule.
Der darf nicht verloren gehen, genau. Und da bin ich eben bei dem Thema, ich glaube, dass wir im Bildungssystem durchaus noch Raum haben. Einerseits natürlich, was den Lehrplan an sich, Bewertungsform und Co. angeht, da tut sich aber auch ein bisschen was. Also ich habe das auch gesehen bei den Matura-Bewertungen zum Beispiel, dass sich Dinge schon ändern, mehr in Richtung Mathematik-Matura, dass der Rechenweg zählt, nicht nur das Ergebnis, dass das logische Denken wieder mehr bewertet wird, solche Dinge. Muss aber ehrlicherweise sagen, auch im Bildungsbereich, unabhängig davon, ob ich jetzt den Lehrplan sozusagen so aufsetze, muss man erinnern, auch Lehrer, Lehrerinnen, Professoren sind ja auch Menschen.
Ja.
Bei denen ist das auch ein Software-Update.
Ja.
Das heißt, ich glaube schon, dass es eine Zeit braucht, auch hier zuerst sozusagen in der Bildung bei den Lehrern und Lehrerinnen anzusetzen, damit sie es dann auch vermitteln können und die später vielleicht aus den Universitäten rauskommen, das noch mehr mitbringen als die heute vielleicht seit 40 Jahren als Lehrer oder Lehrerin tätig sind. Also, dass man dem ein bisschen Zeit geben muss, ist mir klar. Ich glaube, es braucht aber eine ganz, ganz klare Zielsetzung in die Richtung. Nicht nur Bekenntnis auf wir sollten vielleicht, weil wenn wir jetzt nicht sagen, das ist der Lehrplan der Zukunft und dahin muss sich die Ausbildung richten, dann werden wir in 20er immer noch dastehen.
Das heißt, man muss aber auch in die Lehrer investieren. Nicht? Also auch die Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung.
Absolut.
Ja, wenn Sie so unser Bildungssystem, Sie kommen ja viel in der Welt herum, so im internationalen Vergleich sehen, wo haben wir unsere Stärken oder wo gibt es noch Luft nach oben?
Also ich glaube, was natürlich immer wieder in den Nordics viel zitiert wird, ist das Thema Ganztagsschule, Betreuung, integratives Lernen und Technologie. Und ich glaube, das zeigen auch all diese PISA-Studien und so weiter. Und ich bin jetzt... Das sicher nicht die sozusagen Bildungsvergleichsexpertin, aber das, was ich halt aus der Tätigkeit
und nur so mitbringe, die Eindrücken.
Also das ist sicher ein Thema, das in Österreich noch ausbaufähig ist. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit sozialem Verständnis generell zu tun. Also ich bin ja vollzeitberufstätige Mama und ich war auch bis auf ein halbes Jahr immer vollzeitberufstätig. Und da ist man in Österreich schon so ein bisschen was wie Alien, ja. Das, also je nachdem, auch wo man wohnt, in Wien vielleicht oder im städtischen Bereich nicht so, im Land ist es dann schon eher ungewöhnlich. Und das hat natürlich einerseits mit dem Thema Betreuungseinrichtungen zu tun. Kritischer, ehrlicherweise muss ich sagen, aber nicht nur. Es hat schon auch was mit unserem Gesellschaftsbild, der Rolle der Frau zu tun, wie Frauen sich auch teilweise dann selber wahrnehmen. Und was man auch, also ich hatte es sehr oft mit, ich habe kein Kind bekommen, damit ich es dann betreut lasse. Ja. Und das ist schon was sehr Österreichisches. Weil ich habe jetzt Freunde in Schweden, bei denen ist das überhaupt kein Thema. Da sind beide berufstätig. Da sind auch alle anderen berufstätig. Die Kinder sind in ihren Ganztagsschulen bis 16 Uhr. Es ist für alle gleich. Dann ist auch niemand arm, weil er lange im Kindergarten sein muss. Weil es alle dort sind und weil es eigentlich auch
die Kultur. Haben. Ja, ja.
Genau.
Ja, ja.
Also das ist ja für die Kinder nichts Schlimmes, wenn sie miteinander spielen können. Wenn man dann im Umfeld die Zeit auch sozusagen Qualitätszeit mit den Kindern hat und dann vielleicht letztlich vorm Handy sitzen lässt. Und das andere, was ganz spannend ist, und das ist natürlich sehr viel der Geschichte geschuldet, ist, dass sich in den osteuropäischen Ländern in der Ausbildung, wie aber auch in der Art, wie die Kinder zur Leistung erzogen werden, durchaus mehr Strenge sehe. Und wie gesagt, ich will das jetzt historisch gar nicht bewerten oder nicht bewerten. Aber da ist schon dieses, was gelernt wird, wie gelernt wird, das hat einen anderen drin. Und genau, also das sind so die zwei großen Bereiche.
Aber Sie haben es irgendwie persönlich auch geschafft, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf herzustellen.
Ja.
Wenn Sie so ein bisschen die Rolle der Frau im Wirtschaftsleben, als Frau eine Top-Funktion im Wirtschaftsleben, wie schwer ist es denn für Frauen, sich da nach oben durchzusetzen?
Es ist, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob es jetzt für Frauen tatsächlich so viel schwieriger ist als für Männer. Ich glaube, und ich spreche jeden Mann, der eine Position ähnliche Position oder höhere hat, zu, dass er da auch nicht irgendwie reingerutscht ist. Der hat genauso dafür gearbeitet. Natürlich kann man sagen, dieses ganze Thema der Netzwerke und Co. Aber ich glaube grundsätzlich, dass wie gesagt, der Erfolg von Männern genauso auch durch Arbeit geprägt ist und nicht nur, weil es hier nicht nur dem Geschlecht geschuldet. Was es schon ist, und das war komme zurück auf meine Anfänge, so, und das hat sich ein bisschen durchgezogen, irgendwann ist es dann ein anderer Zugang. Wenn ich von meinem Studium anfange, Wirtschaftsstudium, Anfang der Jahrtausendwende, da warst du jetzt als Frau auch nicht eine von vielen, sondern eher wenige. Und natürlich hat man immer, diese Vorurteile gemerkt, ja. Und die klassische Frage, und ich zitiere es jetzt einfach mal, und ich hoffe, mein ehemaliger Kommilitone fühlt sich angesprochen, der mich nach meiner Prüfung gefragt hat, wie kurz der mein Rock war, weil ich eine Eins bekommen habe. Das bleibt einem schon in Erinnerung, ja. Dieses leichte belächelt werden, auch in der IT-Branche, und ich war ja sehr jung, ich habe mein Studium mit 21 abgeschlossen und war dann mal 10 Jahre schon, zu jung für alles Weitere, ja. Und dann wirst du so mit Mitte 20, als ich dann in der IT-Branche war, Mitte, Ende 20, ein bisschen belächelt. Also was will denn die Junge da? Und wir sehen ja, also da hat man schon, und ich habe
ein bisschen die Rollenbilder, ne?
Ja, genau, das spielt einfach mit. Und auch so dieses, wie lange wird denn die bleiben? Und dann wird sie schwanger auch noch. Also all diese Klischees, die haben am Anfang wahnsinnig drüber geärgert. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch härter arbeiten, um das allen zu zeigen, dass ich das nicht will. Und irgendwann bin ich draufgekommen, das unterschätzt zu sein, eigentlich auch ein wahnsinniges Asset sein. Und habe dann aufgehört, darauf zu hören, was sie haben gesagt, ich mache meine Arbeit, ich mache sie so, wie sie ist. Und dann hast du umgekehrt, später dann als Mama berufstätig, hast du trotzdem natürlich immer diesen Konflikt zwischen ich weiß, was ich 100% Mama geben kann und ich weiß, was ich 100% Job geben kann. Und trotzdem hat man aber nur begrenzte Kapazität. Und irgendwann habe ich meine Kinder mal gefragt, ob es ihnen lieber wäre, wenn ich weniger arbeiten würde. Und meine Kinder haben mich so angeschaut, wirklich so, nein, also wie kommst du drauf? Weil du bist ja, gesagt, du bist ja eh für uns da, wenn wir dich brauchen. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Feedback. Und umgekehrt habe ich mir dann mal gedacht, von meinem Wesen her, und ich glaube, auch das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin halt jemand, der immer so ein bisschen an ich brauche irgendwas, was ich besser machen kann, was ich vorantreiben kann, meine persönliche Vendetta, wenn man so möchte. Ja. Und ich habe immer gedacht, meine armen Kinder, wenn ich zu Hause geblieben wäre, dann hätten wir das sein müssen. Ja? Ja. Dann wäre die irgendwann mein Projekt geworden und das, glaube ich, ist es gesünder für alle, wenn wenn ich arbeiten gehe. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, das ist so diese Vorteile gibt's und ich glaube, je mehr Frauen es natürlich gibt, die das auch ansprechen.
Und die man fördern muss und unterstützt.
Und die man fördert und unterstützt, desto mehr wird einfach, dass es nicht darum geht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, sondern ob es jemand ist, der bereit ist, und das ist ganz ein wichtiger Punkt für mich, der bereit ist, auch zu geben, was es braucht.
Ja.
Weil das ist schon etwas, was ich sage, das reine Frau sein, dann umgekehrt, gefördert und erfolgreich zu sein, das soll es ja dann auch nicht sein. Ja? Und es hat einen Preis. Es hat einen Preis, der geht dann halt, und wenn man es halt nicht sagt, mit Kinder und Beruf, Hobbys habe ich jetzt nicht viele. Ja? Also falls die Frage später noch kommt, die können wir uns sparen.
Das war jetzt gleich die nächste gewesen. Die Frage wäre natürlich, was macht so eine Top-Managerin, wenn sie einmal nicht in Managementprozessen und Beratungstätigkeiten, also sie haben eine tolle Familie, betreuen die Kinder, das haben wir schon gelesen, sie haben einmal ein Kinderbuch geschrieben.
Ja, genau. Ja, ja, in der Karenz.
Gibt es irgendwas, wo sie den Stress kompensieren können?
Ja, also ich hab immer so verschiedene Phasen. Es gab Phasen, da habe ich gemalt.
Das ja.
Dann kam Covid und mein Malzimmer im Keller ist im häuslichen Fitnesscenter gewichen. Grundsätzlich, normalerweise kommt jetzt diese Aussage zu Sport. Ja. Ich habe aber tatsächlich, und ich war früher auch sehr sportlich, habe mal Triathlon gemacht, einige Jahre, bin aber dann für mich draufgekommen, dass ich tatsächlich die Entspannung in der Ruhe finde. Das heißt, so Dinge wie klassische Musik hören, Meditation und ins Spazieren gehen ist.
Ja.
Aber
gar
nicht jetzt unbedingt so, wo ich noch mehr Gas gebe, sondern eher...
Nicht ausbauen, sondern
genau,
ausgleichen.
Erden. Erdung ist was Ganze. Oder im Urlaub aufs Meer schauen. Ja?
Ja.
Oder über die Berge drüber schauen, sowas.
Ja. Ja. Vielen Dank. War ein hochinteressantes, spannendes Gespräch. Ihnen alles, alles Gute.
Dankeschön.
Danke.